Herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen Claudia Silberhorn. Der heilige Papst Johannes Paul II., er erhob für die ganze Kirche den heutigen Tag, den 12. Dezember, zum Gedenktag unserer lieben Frau in Guadeloupe, Schutzpatronin Nord- und Südamerikas. Und als der gleiche Papst Johannes Paul II. Eine Kopie des Bildes unserer lieben Frau von Guadeloupe betrachtete, bemerkte er im Vertrauen, ich zitiere, ich fühle mich von diesem Bild angezogen, denn dieses Antlitz ist voller Zärtlichkeit und Schlichtheit. Es ruft mich. Später sagte er anlässlich einer Pilgerreise nach Mexiko, die Jungfrau Maria hat den Indianer Juan Diego unter den Demütigsten dazu auserwählt, den lieblichen und anmutigen Anblick der Erscheinung unserer lieben Frau von Guadeloupe schauen zu dürfen. Ihr mütterliches Antlitz auf dem heiligen Bild, das sie uns als Geschenk hinterlassen hat, ist eine ständige Erinnerung daran. Wir kennen es, dieses Bild der Mutter Gottes von Guadeloupe. Guadeloupe, das befindet sich am Stadtrand von Mexico City, ist am 9. Dezember 1531 einem 55-jährigen Indio ein unbekanntes junges Mädchen erschienen. Das Mädchen nannte den 55-jährigen Witwer Juanito und er seinerseits nannte sie Ni Ninja, mein Kleines. Und das mexikanische Volk nennt sie liebevoll La Morenita, was so viel heißt wie die kleine Braune. Maria, sie ist eine adventliche Person. Wir befinden uns in der dritten Adventswoche. Schön, dass dieser Gedenktag in die Adventszeit fällt. Und wir kennen dieses Bild von Guadeloupe, von der Mutter Gottes. Sie ist dort abgebildet als Frau, die schwanger ist. Und wir betrachten in dieser Adventszeit auch Jesus im Leib der Mutter Gottes auf dem Weg zu Weihnachten hin, wo wir dann die Geburt Jesu Christi feiern. Unter dem Titel, den wir unserer Sendung gegeben haben, Guadeloupe, der Mächtige hat Großes an mir getan, darf ich jetzt unsere heutige Referentin dieser Sendung begrüßen. Es ist Margret Dennmose aus Ravensburg, die ich jetzt hier herzlich willkommen heiße. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Frau Dennmose, was verbindet Sie mit dem heutigen Gedenktag mit der Jungfrau von Guadeloupe?
Ich habe mein Leben lang großes Interesse gehabt an allem Biblischen, an allem, was unsere Kirche betrifft, aber jahrzehntelang nichts von Guadeloupe gehört. Und als ich vor etlichen Jahren davon hörte, hat mich das total fasziniert. Und ich habe mir das Bild gleich dann unter einem wunderschönen Glasvitrine in mein Esszimmer gestellt, weil ich fand es einfach auch anziehend, so wie unser Papst Johannes Paul II.
Dann sind wir jetzt gespannt. Von dieser Faszination werden Sie uns jetzt noch mehr erzählen in der kommenden Stunde. Damit darf ich Sie bitten um Ihren Vortrag.
Danke. Liebe Freunde von Radio Horeb, die Sendung heißt Guadeloupe, Gedankenstrich, der Mächtige hat Großes an mir getan. Das ist ein Ausspruch von Maria. Wir werden also zunächst diese Frau aller Frauen anschauen und sie auch gleich zu Beginn unserer Sendung grüßen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. wie wir in den letzten Tagen mindestens schon dreimal jetzt bei Radio Horeb die Geschichte angedeutet bekamen, geht es um Guadalupe, um einen Ort, der gar nicht so heißen sollte. Ich möchte Ihnen jetzt das erzählen von Guadalupe, was wichtig ist für uns, was mich am meisten fasziniert hat. Aber weil der Ausspruch, der Mächtige hat Großes an mir getan, drüber steht, zuerst Maria, die wir gegrüßt haben. Sie ruft es aus, die berühmteste und schönste Frau der Welt. Wir wissen, das war beim Besuch ihrer älteren Verwandten Elisabeth. Beide Frauen sind schwanger, tragen ein Kind in ihrem Leib. Elisabeth ist schon im 6. Monat. Marias Kindchen ist noch sehr klein, denn in der Schrift heißt es ja, dass sie ins Bergland eilte, als sie den Herrn empfangen hatte. Beide Frauen haben empfangen durch das wunderbare Eingreifen Gottes, wobei schon jede natürliche Schwangerschaft ein Wunder ist, ein staunenswertes Geheimnis. Ich durfte das 4-mal erleben, dass ich ein Kind in meinem Leib trug, unter meinem Herzen und total nach innen lebte, 9 Monate lang, 4-mal 9 Monate lang. Und es bleibt ein Geheimnis und soll es auch bleiben. Und es wird auch in der Bibel schon so gewertet. König David sang im Psalm 139 die Worte, denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war schon alles verzeichnet. Das gilt für jeden von uns. Gott hat gesehen, wie wir entstanden sind und hat uns dort schon liebevoll angeschaut, als wir noch keine Ahnung von ihm hatten. Und unsere Mütter haben hoffentlich voll Freude gesungen für uns und all ihre Liebe auf uns konzentriert. So sollte es sein. Aber noch viel mehr die Jungfrau. Eine Jungfrau, die einen Sohn empfangen hat, ohne Zutun eines Mannes. Das war und ist in der Geschichte der Menschheit schlichtweg unerhört. Biologisch total unmöglich. Doch bei Gott ist alles möglich. Natürlich weiß Maria viele wunderbare, staunenswerte Ereignisse im Lauf der Heilsgeschichte ihres Volkes. Wie das Volk aus Ägypten befreit wurde und. Wie das Manna vom Himmel regnete, wie aus dem Felsen Wasser kam. Doch als Jungfrau einen Sohn gebären? Und was für einen? Dies ist ja kein gewöhnliches Kind, sondern der Sohn des Allerhöchsten, dessen Name man aus lauter Ehrfurcht nicht einmal auszusprechen wagte. Yahweh, der einzige Gott, hat einen Sohn? Unbegreiflich, unfassbar. Der Herr der Himmelsheere, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dem sich ein Mensch niemals nahen durfte. Er kam in seinem Sohn, in ihrem Sohn, zur Welt. Er wird Mensch. Dieser, ihr Sohn, war und ist der einzige Mensch, der sich seine Mutter heraussuchen konnte. Der lang erwartete Messias. Er wird auf ewig regieren. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein, hatte sie vom Engel gehört. Und schon jetzt, gerade vorhin, bei der Begegnung mit Elisabeth hat er gezeigt, wer er ist. Denn Elisabeths Kind hüpfte vor Freude. Der Heilige Geist erfüllte Mutter und Kind, Elisabeth und Johannes. Jetzt schon, wo sie doch ihn erst empfangen hatte. Noch viel Wunderbareres könnten wir entdecken. Maria singt ja, siehe, es werden mich selig preisen, alle Geschlechter. Und ich fand bei Josef Weiger, dem Freund von Romano Guardino aus Mooshausen, eine wunderschöne Bemerkung, die mir eigentlich noch mehr die Augen geöffnet haben für die Würde Marias. Die Stunde der Heilswende hat geschlagen. Ich lese aus seinem Buch Maria, die Mutter des Glaubens. Maria jubelt im Heiligen Geist den neuen Glauben hinein in die Schöpfung. Von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter der Erde, jubelt sie. Bis jetzt hat Maria als gläubige Tochter Israels Gott angerufen unter dem Namen, unter dem er in der Kirche des Alten Bundes angerufen sein wollte, als den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Bis dahin hat sie gebetet zum Gott ihrer Väter. Und nun führt der Gott ihrer Väter in ihrem Kinde Jesus eine neue und letzte Zeit des Heiles herauf. Nämlich von nun an wird der Mensch seinen Gott nicht finden durch Abraham, Isaak und Jakob, sondern durch Jesus, den Sohn der Jungfrau. In Zukunft wird es nicht mehr heißen, durch die Väter zum Heile. Der Weg wird sein, durch Maria zu Christus und seinem Heile. Wie eine Stichflamme schießt der neue, gottgeschenkte Glaube aus den Strophen des Magnificat hervor. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Und es gibt wunderbare dichterische Gesänge, die das würdigen können. Zum Beispiel in der Ostkirche, da gibt es ein Hymnus an Maria, der ist, ja, wir fassen das gar nicht, weil wir ein bisschen schnell über diese Heilswahrheiten hinweggehen. Dort wird zum Beispiel schon gegrüßt von einem Männerchor im Hymnus Akathistos, sei gegrüßt, durch dich wird aufstrahlen die Freude, durch dich wird schwinden der Fluch, du Aufrichtung des gefallenen Adam, du Erlösung Evas von ihren Tränen. Und jedes Mal sei gegrüßt. Sei gegrüßt, du Höhe schwer ersteigbar menschlichen Denkens. Sei gegrüßt, du Tiefe schwer ergründbar selbst den Augen der Engel. Sei gegrüßt, du bist der Thronsitz des Königs. Sei gegrüßt, weil du den trägst, der trägt das All. Und das geht immer weiter so, wenn man dieses Geheimnis Maria betrachtet. Halten wir einen Moment inne und denken wir dran, dass im Alten Bund schon im Buch Sirach gebetet wurde, erfülle Zion mit deinem Glanz und deinen Tempel mit deiner Herrlichkeit. Und ich muss das immer auf Maria beziehen. Sein Glanz, der Tempel seiner Herrlichkeit.
Aus dem Himmel her trat ein Erzengel in die Welt des Sichtbaren, der Gottesmutter den Friedensgruß zu sagen. Und als er dich mit seinem leiblosen Wort zu kleinleibhaft werden sah, O Herr, da stand er außer Stande und jubelte mir zu.
da möchten wir gerade weiter hören, weiter Sie grüßen, weiter staunen. Aber doch, meine Sendung heißt ja Guadalupe. Die einen behaupten, es komme aus dem Arabischen das Wort und heiße Ströme des Lichtes. Die anderen behaupten, das sei der Name eines, ist es auf jeden Fall eines Ortes in Spanien. Und das Wort Guadalupe würde Wolfsluss heißen. Wir werden gleich sehen, was noch dahinter steckt. Also Guadalupe, Vorstadt von am Rande von Mexico City, 20 Millionen Besucher pro Jahr. Rechnen Sie mal aus, wie viel das sind am Tag. Es sind so viele, dass die Leute auf Bändern langsam vorbeigeführt werden, damit es keine Verstopfung gibt und jeder einen Blick auf dieses wunderbare Bild werfen kann. Ich hatte letzte Woche eine Freundin bei mir, die hat mir 2 Stunden davon erzählt, die waren letzten Sommer dort. Und mit einem Lächeln sagte sie, man geht verändert raus. Wir haben uns, glaube ich, beide verändert, mein Mann und ich. Was ist das mit dem Bild? Die Geschichte. Aber wir müssen sie gleich mal hören auf dem Hintergrund der Zeitumstände. 1519 hatte Hernando Cortés das Land der Azteken betreten und erobert. Und es waren wilde Jahre gewesen. Ganz schlimm. Eigentlich hätte der Kaiser Montezuma diese paar Spanier mit seinen 20.000 Soldaten total vernichten können, aber er hat sich zurückgehalten. Denn da war eine alte Prophezeiung. Irgendein alter Gott mit einem schwierigen Namen, den hatten sie beleidigt und er ist gegangen und er würde irgendwann mal wiederkommen. Und er war so beeindruckt von den schwimmenden Häusern, das waren die Schiffe der Spanier, und von den Pferden und vor allem auch von den Kanonen, dass er selber sich zurückgehalten hat, aber die Vernichtung natürlich, Vertreibung der Spanier beschlossen und das in einer anderen Stadt tun wollte. Und also es ist eine heftige Geschichte, schlimmer als ein Krimi. In den Jahren später wurde es ruhiger. Montezuma hat sich dann zufrieden gegeben und die Spanier hatten dann auch 3 Franziskaner-Missionare gebracht. Aber angesichts all der Gräueltaten, die vorher auf den Inseln geschahen, denn es war ja schon 1492, als Kolumbus nach Indien entdecken wollte und nach Amerika kam und die Menschen dort als Indianer bezeichnet hat, wir sagen jetzt Indios. Und auf den ganzen Inseln ist die ganze Bevölkerung entweder von den Spaniern geschlagen, das heißt in der Schlacht getötet worden, oder an Krankheiten gestorben. Also auf den Inseln eigentlich haben die Spanier, die ja Christen waren, diese Bevölkerung vernichtet. Geht das jetzt so weiter bei den Azteken? Nun, Spanier, die 3 Franziskaner, weil die Spanier nun schon so einen schlechten Ruf hatten, hatten die auch keine große Wirkung, missionarische Wirkung. Es waren ein paar, die sich taufen ließen. Und darunter war ein Ehepaar, dieser Juan Diego mit seiner Frau Lucia und sein Onkel Juan Bernardino. Und die wohnten 22 Kilometer, also das Ehepaar 22 Kilometer weit entfernt und gingen dort tatsächlich jeden Sonntag, gingen zu Fuß jeden Sonntag zur Messe und zur Christenlehre und haben sich da alles so angehört. Und also 2 Jahre vor diesem großen Jahr 1531, wo die Jungfrau erschienen ist, wissen wir ja inzwischen nun, ist die Ehefrau gestorben. Und dann zog der Juan Diego zu seinem alten Onkel, der hatte ihn auch aufziehen müssen, weil er ein Waise gewesen war. Und ja, es ist also der 9. Dezember. Wieder wollte, ja, die Frau war gestorben und er zog zu dem Onkel und da war es also keine 22 Kilometer mehr, sondern so 15, 16 Kilometer zu gehen. Und dieser Morgen des 9. Dezember, Samstag, das war da hatte man das Fest damals der unbefleckten Empfängnis gefeiert. Und unter dem kalten Sternenlicht brach er auf. Es war ihm besonders wichtig geworden. Denn irgendwo spürte er, wie wichtig diese Himmelskönigin, die strahlende Reine war für sein Volk. Als er unterwegs fast oben auf dem Hügel Tepeyac angekommen war, wo vor langen Zeiten der heidnische Tempel der Göttin Tonantzin gestanden hatte, also die Mutter der Götter, der Schlangengötzen, vernahm er mit Staunen Musikklänge in der stillen Morgendämmerung. Er blieb stehen und lauschte. Bildete er es sich nur ein? Doch nein, es war wirklich Musik. Und die Klänge waren über jede Beschreibung schön. Wie ein honigfließender Vogelchor, der die Luft mit bezaubernder Süßigkeit erfüllte und seine Sinne betörte. Ich zitiere jetzt gerade aus einem Buch von Francis Johnston. Zu seinem Erstaunen sah er auf der Kuppe des Hügels eine leuchtend weiße Wolke, umgeben von Strahlen aus blendendem Licht in den Farben des Regenbogens, die aus der Wolke hervorströmten. Auf einmal verstummte die jubilierende Melodie, ohne die Spur eines Echos zu hinterlassen, denn jetzt erklang eine Stimme. Eine Frauenstimme, sanft und aber eindringlich, die wie ein goldener Pfeil sein Inneres zu durchdringen schien. Juanito, Juan Diego, Dieguito. Also sie hängt diese zärtliche Form an den ersten und an den zweiten Namen von Juan Diego an. So liebevoll. Juan Diego ging hinauf, um zu sehen, folgte der Stimme. Und da fand er sich plötzlich von Angesicht zu Angesicht einer Dame von überwältigender Schönheit und Herrlichkeit gegenüber. Ihre Gewänder leuchteten wie die Sonne. Und die Strahlen, die von ihr ausgingen, durchfluteten die Felsen der Umgebung. Selbst die Steine ringsum und die Kaktusse glänzten. Und er sprach sie mit lieblichster Stimme. Höre, Juanito, mein liebstes, kleinstes Söhnchen, wohin gehst du? Sanft hatte sie das gesagt. Und in der Aztekensprachkultur war das so, dass man Kleinstes und so nur zu den Adeligen sagte. Es war also der Ausdruck höchster Wertschätzung, dass sie ihn so ansprach. Und er flüsterte halt schüchtern, ich bin auf dem Weg zur Kirche nach Tlatelolco, zur Heiligen Messe. Die Dame lächelte zustimmend und sagte, wisse, mein liebstes Söhnchen, dass ich die makellose und immerwährende Jungfrau Maria bin, die Mutter des wahren Gottes, durch den alles lebt, des Herrn aller Dinge, welcher der Herr über Himmel und Erde ist. Es ist mein innigster Wunsch, dass man mir hier ein Gotteshaus baue, wo ich meine ganze Liebe, mein Mitleid und Erbarmen, meine Hilfe und meinen Schutz den Menschen erweisen und schenken will. Ich bin eure erbarmungsreiche Mutter, die Mutter aller Menschen, all jener, die mich lieben, die zu mir rufen, die Vertrauen zu mir haben. Hier will ich auf ihr weinen und ihre Sorgen hören und will ihre Leiden und ihre Nöte und ihr Unglück lindern und heilen. Und damit ich meine Absichten verwirklichen kann, gehe zum Haus des Bischofs in die Stadt Mexiko und sage ihm, dass ich dich gesandt habe und dass es mein Wunsch ist, dass hier ein Gotteshaus gebaut werde. Sag ihm, was du gesehen und gehört hast. Und so weiter. Geh und tu alles, wie ich dir gesagt habe. Juan Diego verneigte sich tief, sehr tief und sagte mit Ehrfurcht: Meine Heilige, meine Herrin, ich werde alles tun, worum du mich bittest. Dann nahm er Abschied von ihr und stieg den felsigen Hang des Tepeyac hinab und eilte in entzücktem Staunen der Stadt Mexiko zu. Nun, er kam in das Haus des Bischofs und er sah halt aus wie ein alter, einfacher Bauer. Und die Diener fand das jetzt nicht gerade so überwältigend, dass er den Bischof sprechen wollte und ließen ihn lange, lange warten in einem Vorhof, wo es echt kalt und zugig war. Die Stadt liegt nämlich 2310 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist fast so hoch wie unser Sentis hier in der Nähe. Also es war kalt. Und endlich, nach Stunden, durfte er zum Bischof. Bischof Zumárraga. Zumárraga erhob sich, um seinen ungewöhnlichen Besucher mit seiner höflichen Güte zu begrüßen. Er ließ einen Dolmetscher holen, ein Spanier namens Juan González. Der hatte inzwischen aztekisch gelernt. Und unser Juan Diego kniet vor dem Bischof und erdrückt seine Nervosität und erzählt so gut er kann, mit Hilfe des Dolmetschers, dem Bischof, die Begegnung und die Worte der vornehmen Dame. Der Bischof hob die Brauen und forschte im Gesicht des Mexikaners, um herauszufinden, ob er die Wahrheit sagte. Stellte ihm einige Fragen und irgendwo war es schon sehr unschlüssig, konnte er diesem Menschen trauen. Er schüttelte langsam den Kopf und als Juan Diego ihn voller Bestürzung anstarrte, legte er ihm beruhigend seine Hand auf die Schulter und sagte: Du musst einmal wiederkommen, wenn ich mehr Zeit habe. Ich muss mir das Ganze überlegen. Und niedergeschlagen steht Juan Diego auf und geht, und draußen die Beamten, die Diener begleiten ihn mit ihren spöttischen Blicken. Und auf dem Rückweg begegnet er wieder dieser wunderbaren Frau und berichtet ihr und sagt: Hör mal, nimm einen anderen, auf mich hört der Bischof nicht. Ich bin viel zu niedrig für das Ganze. Vergib mir, wenn ich dich jetzt enttäuscht und meinem Auftrag versagt habe. Die heilige Jungfrau lächelte ihn zärtlich an und sagte: Höre, mein liebstes Sohn, und wisse, dass ich viele Diener und Boten habe, die ich mit der Überbringung meiner Botschaft beauftragen könnte. Doch es ist ganz und gar notwendig, dass du derjenige sein sollst, der diese Mission ausführt, und dass durch deine Vermittlung und deine Hilfe mein Wunsch erfüllt werden soll. Ich bitte dich dringend, morgen wieder zu dem Bischof zu gehen. Sage ihm in meinem Namen und lasse ihn ganz genau meine Anordnung verstehen, dass er die Errichtung des Gotteshauses, worum ich bitte, ausführen soll. Wiederhole ihm, dass ich persönlich es bin, die immerwährende Jungfrau Maria, die Mutter Gottes, die dich sendest. Gut, Chiondega geht nach Hause, bricht am nächsten Tag früh auf, kommt wieder zum Bischof. Die sind natürlich erstaunt, dass er das wieder wagt. Die Diener lassen ihn wieder lange warten. Auch der Bischof ist erstaunt, wirft sich wieder auf die Knie nieder, wiederholt die Botschaft und vor lauter Aufregung und Kummer, dass ihm wieder nicht geglaubt werden könnte, stürzen ihm die Tränen aus den Augen und ja, der Bischof beruhigt ihn und mit väterlichem Ton stellt er ihm einige Fragen und Juan Diego besteht das Kreuzverhör ganz schön. Und der Bischof war betroffen, doch immer noch nicht gewillt, aufgrund der Aussagen eines Mannes hier, eines gewöhnlichen Bauern, eine Kirche bauen zu sollen. Und sagt dann, er bitte um ein Zeichen. Juan Diego fragt, was für ein Zeichen? Und er sagt, das überlasse er der angeblichen Vision. Das solle die bestimmen, der angeblichen Vision. Und wir können uns vorstellen, ach ja, und dann schickt er noch heimlich, klammheimlich, dem Juan Diego eine Gruppe von Dienern mit. Und die verfolgen ihn und plötzlich beim Hügel Tepeyac verschwindet er plötzlich aus ihren Augen und sie sind und suchen ihn überall, finden ihn nicht und sind voller Zorn und sagen, naja, also das ist ja unverschämt. Dem werden wir einen Denkelzettel geben, wenn er wiederkommt. Warum er verschwunden ist? Er ist dieser Dame begegnet und sagt ihr, dass er der Bischof ein Zeichen will. Und sie sagt, das ist sehr gut, mein Söhnchen, komme morgen hierher zurück und du sollst das Zeichen erhalten, das er verlangt hat. Dann wird er glauben und nicht länger zweifeln und dich verdächtigen. Nun kommt sie verspricht ihm auch noch, sie werde ihm reich entschädigen für alles, was er für sie getan habe. Er kommt nach Hause, versucht seinen alten Onkel und entdeckt, dass der schwerst krank ist. Und die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag so krank, dass er ihn nicht verlassen kann. Der Dorfarzt ist am Ende seines Lateins und es ist klar, der Onkel wird sterben. Und so eilt Juan Diego am übernächsten Tag, um einen Priester zu holen. Er muss wieder an diesem Hügel vorbei, wo er am Tag vorher ja eigentlich gefällt hat und seinen Auftrag nicht entgegennahm, das Zeichen. Und er geht extra hintenrum und siehe da, auch hier begegnet er der Dame. Er hat ja keinen Augenblick Zeit zu verlieren, damit der Onkel nicht stirbt, bevor ein Priester kommt. Und er fragt sie ihn mit ihrer liebreichen Stimme, was ist geschehen, mein Söhnchen, wohin gehst du? Und er berichtet alles und bittet auch um Vergebung. Und sie lächelt und sagt, dein Onkel ist gesund. Hinterher hat er gehört, dass genau in dieser Stunde der Onkel tatsächlich dachte, er muss jetzt sterben und da füllte sich der Raum mit Licht und eine Dame voller Licht kam herein und hat ihn geheilt. Jetzt kommt es, was wir uns, glaube ich, am offensten anhören sollten. Es rührte ihn fast zu Tränen. Sie sagte, höre und lass es in dein Herz dringen, mein liebstes, kleinstes Söhnchen. Nichts soll dich erschrecken, nichts dich betrüben. Nichts soll dein Antlitz, dein Herz verfinstern. Fürchte nicht diese Krankheit noch irgendeine andere Krankheit oder einen Kummer, einen Schmerz. Bin ich denn nicht hier deine Mutter? Bist du nicht in meinem Schatten, unter meinem Schutz? Bin ich denn nicht der Brunnen deiner Freude? Bist du nicht in den Falten meines Mantels, in der Beuge meiner Arme? Brauchst du noch mehr als das? Den Text sollten wir uns irgendwo hin schreiben. Am besten, wo wir ihn anschauen können, wenn es uns nicht so gut geht. Denn sie sagt es ja nicht nur zu diesem Juan Diego. Gut, Juan Diego eilt in die Stadt, wieder das Gleiche. Und es kommt ja zuerst das Zeichen. Sie schickt ihn hinauf auf den Gipfel des Hügels und sagt, pflückt dort. Er soll dort seinen Mantel voll pflücken. Also er hat so einen Umhang rum, der vorne verknotet und so an und über die Schultern. Und da soll er die Blumen sammeln, die auf dem Gipfel des Hügels wachsen. Also im 12. Dezember wachsen nicht mal in Mexiko Blüten und schon gar keine Rosen auf steinigen Gipfeln. Er kommt aber hoch und findet die schönsten Blumen, sammelt sie in seinem Umhang und bringt sie herunter. Er öffnet seinen Umhang, der Umhang heißt Tilma. Die Dame ordnet die Blumen an und schickt ihn damit zum Bischof. Wieder schwierig reinzukommen und so weiter. Und nach Stunden kommt er herein. Der Bischof hat Gäste, sogar einen anderen Bischof, einen Gouverneur, den neuen Gouverneur von Mexiko und noch ein paar Leute. Und Juan Diego kann gar nicht auf die Knie fallen vor dem Bischof, weil er ja diesen Tilma hatte, in diesen Umhang voller Blumen. Er verbeugt sich tief und lässt die Enden fallen. Und alle im Raum fallen auf die Knie. Auch die beiden Bischöfe. Die sind überwältigt von dem, was sie sahen. Juan Diego ist erschrocken und schaut an sich herunter und sieht da zum ersten Mal natürlich das Bild. Und an dem Tag noch beschließt der Bischof und geht mit ihm an den Ort, beschließt der Bischof dort eine Kapelle zu bauen. Und die sind alles derart beeindruckt von diesem Bild. Erbarme dich, haben die gesungen gerade. Das war Spanisch, aber aus Südamerika. Wir haben den Anfang gehört von einem überwältigenden Geschehen 1531 in Mexiko. Es war ein eine Zeit, wo die Spanier total unglaubwürdig waren aufgrund ihres Auftretens. Es war eine Zeit, wo ich habe gestern noch in einem Buch gelesen, selbst wenn Jesus selbst gekommen wäre oder das Kreuz, die hatten so viel an Blut gesehen. Diese Götzenverehrung, es war entsetzlich. Denn die Azteken, die hatten ja den Schlangengott, die gefiederte Schlange Quetzalcoatl. Und ein Großteil der Religion bestand darin, diesen unersättlichen Schlangengott mit Menschenopfern zufriedenzustellen. Alle Opfer mussten vor dem Schlangengott tanzen. Dann wurden sie auf den Altar gelegt und ihnen wurde mit steinernen Messern bei lebendigem Leib das Herz aus der Brust gerissen. Und. Dabei war das noch die gnädigste Tötungsart. Ich möchte Ihnen das nicht alles vorlesen. Und da erscheint auf dem Hügel, wo die Mutter dieser Schlangengottes verehrt wurde, eine solch demütige Frau. Ich muss etwas korrigieren, was in den letzten Sendungen gesagt wurde. Sie sieht aus wie eine Prinzessin, weil sie einen Mantel anhat in der Farbe, die nur Mitglieder des Königshauses dort bei den Azteken tragen durften. Aber damals hatte man keine langen Gewänder an. Also der Rest ist praktisch jüdisches Kleid, was Maria da trägt. Und die ganze Erscheinung ist ein Buch für die Indios, was die alles dort drin entdecken können. Am Gürtel, der ein bisschen hochgerutscht ist, man sieht ja die Quasten ein bisschen nach oben, an dem erkennen sie, die Frau ist schwanger. Und was man inzwischen alles entdeckt hat und auch in diesem Jahrhundert erst, das ist fast unglaublich. Es gibt Wissenschaftler, die sogar das Pochen eines kleinen Kinderherzens hören können. Ich weiß nicht, wie sie das machen, wenn sie vor diesem Bild sind. Diese Frau hat keine Krone auf, aber sie steht vor der Sonne und auf dem Mond. Der Mond war das Zeichen des Schlangengottes. Sie hat ihn also besiegt. Und die Sonne vernichtet sie nicht, sondern ist nur ihr Glanz. Sie ist also größer als die Sonne. Sie hat kein Zepter in der Hand, sondern, das finde ich besonders ergreifend, sie hat die Hände so gefaltet, wie wir es eigentlich fast, also längs nach oben, wie wir fast nur noch bei Priestern sehen. Das ist eine Gebetshaltung. Wir verstehen das so, in unserer Kultur, so haben früher die Vasallen ihre Hände in die Hände der Fürsten gelegt, wenn sie ein Lehen anvertraut bekamen. Bei der Priesterweihe ist das auch noch so, dass die Priester ihre Hände so in die Hände des Bischofs legen, also so erhoben. Sie betet und sie hat ein Angesicht, das die Zukunft dieses Volkes voraussagt. Sie ist tatsächlich bräunlich. Sie hat das Gesicht einer Mestizin, also einer Mischung zwischen Azteken und Spaniern, also spanischer Vater, aztekische Mutter, so ähnlich würde jetzt man sagen, wenn man dieses Gesicht anschaut. Aber dieses Gesicht wirkt unglaublich. Also wir haben es ja vorher gehört, wie der Johannes Paul II. Darüber gesprochen hat. Und für unsere Zeit, die ja alles noch ein bisschen wissenschaftlicher untersuchen kann, Gott sei Dank, haben wir auch nötig, solche Bestätigung. Ein Augenarzt, ein ganz berühmter Wissenschaftler, hat entdeckt, dass in den Pupillen dieses Bildes alle abgebildet sind, die vor ihr stehen. Man sieht also die beiden Bischöfe und. Also 8 Personen. Und es ist heute, also man hat das dann bezweifelt und hat gesagt, da war doch keine Frau dabei. Tatsächlich hat man dann in Spanien in irgendwelchen bischöflichen Archiven gefunden, dass da eine Dienerin mit nach Spanien kam und so weiter. Also es ist sowas von eindrucksvoll. Ich glaube, wir können da noch viel, viel mehr entdecken. Aber auch was ich raus möchte ist, 1531 werden im Anschluss an diese Erscheinung Mariens 9 Millionen Azteken in das Heil, in die Kirche hereingeholt durch diesen wunderbaren Mantel. Der ist ja, eigentlich hält so ein Gewebe nur 18 Jahre und jetzt hält er schon 485 Jahre. Und ist immer noch, ja, also man kann auch mit Farbe und all das, das wissen Sie auch. Und manche meinen, in diesem Bild schaut uns immer noch diese milde Königin an. Und während der Zeit dort, als diese 9 Millionen kamen, sind Tausende hier bei uns in Europa in die Kirchen gerannt und haben Bilder gestürmt und haben gesagt, das sei gegen Gott. Man dürfe kein Bild verehren. Das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Wobei schon im 7. Allgemeinen Konzil 787 gesagt wurde, dass wenn Gott der körperlose Mensch wird, dann dürfen wir auch ein Bild seiner menschlichen Gestalt malen. Wenn das, der Unsichtbare im Fleisch sichtbar wird, dann dürfen wir ein Bild des sichtbar gewordenen machen. Und wie viel Bekehrung hat schon stattgefunden durch Werke der Kunst, der Künstler, die das Heilige abbilden wollten. Das eine und mein letzter Punkt ist noch, was kann heute uns dieses Bild sagen, und zwar über Gott. Über Gott, der es in solch lieblicher Gestalt durch seine Mutter einem Volk begegnen will. Was sagt es uns Deutschen, verkopften Deutschen? Lassen wir uns bewegen, anschauen.
Ein herzliches Dankeschön Ihnen, Frau Denmoser. Sie sind heute hier unser Gast in dieser Sendung am Gedenktag unserer lieben Frau in Guadeloupe. Vielleicht auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Möglichkeit oder eine Einladung, sich dieses Bild in Ihr Haus zu holen und sich vielleicht heute oder ein andermal vor dieses Bild zu setzen und es genau noch einmal meditativ zu betrachten. Vielleicht auch nebenbei noch einmal diese Sendung anzuhören. Sie haben die Möglichkeit, auch von dieser Sendung sich einen Mitschnitt zukommen zu lassen. Sie können unseren CD-Dienst anrufen von Radio Horeb unter der 08328 921 120, oder Sie gehen auf unsere Internetseite auf www.horeb.org und laden sich diese Sendung noch einmal zeitunabhängig herunter, hören diese an und somit haben Sie die Möglichkeit, sich noch einmal in diesen Gedenktag unserer lieben Frau von Guadeloupe zu vertiefen. Ihnen allen noch einen gesegneten Adventstag unter der Führung, unter dem liebevollen Blick unserer lieben Frau von Guadeloupe. Das wünscht Ihnen Ihre Claudia Silberhorn.